Sie hören einen Podcast von DRS1.
DRS1 mit Menschen und Horizonte. Es ist 8 ab 2. Jung, strahlend, mit dem neuen blutroten Collier auf der dunklen Haut sitzt sie, der Cornelia Gazis vis-à-vis und erzählt aus ihrem Leben. Tamasha Bühler, Kongolesin und Schweizerin, Integrierte und Integrierende, verheiratet mit einem Schweizer und studierte Politikwissenschaftlerin. Im ersten Teil geht es um Kindheit im Kongo.
Also ich bin eigentlich in einer Grossfamilie aufgewachsen, obwohl meine Mutter eigentlich nur drei Kinder für Afrika hatte, sind wir trotzdem Grossfamilie gewesen, weil sie Onkels von mir, Cousins von mir und Tante und grossgezogen hat, sind wir am Schluss irgendwie 10 bis 15 Leute daheim gewesen. Und das sind noch schöne Erinnerungen eigentlich, weil es ist einfach die kinderreiche Familie, viele Leute sind immer Kinder rum zum Zusammenspielen und das ist eigentlich eine schöne Zeit. Materiell gesehen sind wir nicht reich gewesen, aber von der Familie her eigentlich, so soll ich sagen, auf der anderen Ebene sind wir eigentlich reich gewesen, weil ich irgendwie nie allein gewesen bin, immer mit anderen Kindern, immer die ganze Familie um mich herum. Und das ist so schöne Zeiten gewesen. Also ich habe schöne Erinnerungen.
Schöne Erinnerungen. Skizzieren so einen typischen Kinderalltag in deiner Grossfamilie?
Ein typischer Kinderalltag in meiner Grossfamilie. Mein Vater hat es geschafft, als privater Fahrer. Meine Mutter hat verkauft. Sie hat Nahrungsmittel verkauft. Und sie ist am Morgen immer wach. Sie hat sie schon angefangen. Sie ist auf den Markt gegangen. Und dann ist sie zurückgekommen, hat sie verkauft. Und wir sind daheim gewesen, wir sind in die Schule gegangen. Oder meine Tante hat geschaut, dass wir in die Schule gehen. Also jeder hat mehr oder weniger seine Aufgaben schon gehabt. Kinder haben müssen Wasser holen oder andere. Es ist klare Aufgabenteilung gewesen. Also, und es sind nicht so, wir sind nicht irgendwie ins Kino gegangen, wir sind nicht irgendwo hingegangen. Wir sind viel daheim gewesen, aber es ist viel los gewesen.
Was war Ihre Aufgabe gewesen, Tamasha Bühler?
Meine Aufgabe, ich bin noch sehr jung gewesen, ich habe auch müssen auf andere Kinder schauen, das ist auch, man, die Größere schaut immer auf die Kleinere. Oder mithelfen, beim Kochen, mithelfen, im Haushalt, oder ein bisschen etwas putzen. Also, es sind so, also, als kleine Kinder haben wir auch nicht so grosse Aufgaben.
Was ich schildere, tönt sehr idyllisch, tönt nach viel Aufgehobenheit, nach viel Verwurzeltheit, nach viel Freiheit auch. Hat's auch, wenn Sie jetzt gerade mit einem anderen kulturellen Blick zurückschauen, Sachen gegeben, die Sie auch würden problematisieren an diesem Kinderalltag?
An dem Kinderalltag, wenn ich nachdenke, ich denke, dass irgendwie Gespräche zwischen Vater und Kinder hätte müssen so wie mehr stattfinden. Ich denke so, dass irgendwie die Mutter hätte immer müssen so die Brückenrolle spielen. Wenn man mit dem Vater hätte reden, dass es immer über die Mutter gegangen ist und die Mutter hat es weiter gesagt. Also die Beziehung mit dem Vater hätte können wie enger sein. Das ist das, wo irgendwie vermisst haben. Dadurch, dass wir so viel gewesen sind, haben sie die Eltern wenig Zeit, wirklich sich auf Kinder einzulassen, auf einzelne Kinder, weil sie haben müssen auf andere Kinder anschauen. Das ist irgendwie so wie der negative Aspekt von der Grossfamilie.
Heisst das, in dem afrikanischen Alltag, wo sie als Kind kennengelernt haben, ist das Wir, das Zusammenheben, die Gemeinschaft sehr, sehr viel wichtiger gewesen als Ich, Individualismus und Selbstverwirklichung und Pflege von der Individualität?
Ich denke schon, also die Gemeinschaft, also die Familie ist wichtig. Darum wird auch alles in der Familie entschieden. Alles, was zum Wohl der Familie dient, das ist das, was wichtig ist. Also jeder kann schon selbstständig handeln, für sich auch schauen. Aber schlussendlich geht es darum, dass es der Ganze allen gut geht. Es ist gleich, wohin, welche Richtung man geht. Aber schlussendlich tun wir nur so handeln, dass es irgendwie der Gemeinschaft auch schlussendlich etwas bringt. Weil jeder irgendwie seinen Platz hat in der Gemeinschaft.
Also die eigene Freiheit hört dort auf, wo sie der Gemeinschaft schadet.
Ja, wie soll man sagen? Die Freiheit, wenn man irgendwie die Freiheit da definiert und die Freiheit in Afrika definiert, würde ich jetzt sagen, man ist dort nicht frei, wenn man allein für sich entscheidet. Man ist unfrei, wenn man allein für sich entscheidet. Das Ziel ist, für die Gemeinschaft zu entscheiden. Dann ist man frei, weil man ein Teil von der Gemeinschaft ist. Und da ist genau umgekehrt. Dass man frei ist, wenn man unabhängig von den anderen entscheiden kann. Und das sind genau Widersprüche.
Da sind wir schon bei grossen Kulturunterschieden.
Ja.
Und auch später im Gespräch werden zu reden geben. Was Sie jetzt gesagt haben, sind alle auch in die Schule gegangen. Das ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Das ist eine Errungenschaft.
Ja.
Wie ist das mit Ihnen gewesen, mit der Bildung?
Also, ich habe Glück gehabt, dass wir Unterstützung bekommen haben von einem Ehepaar, also aus der Schweiz, die im Entwicklungsbereich geschafft haben, dass sie unsere Familie unterstützen, dass ich in eine gute Schule kommen konnte. Und seitdem ist eigentlich Schule für mich ein Luxus. Wenn Sie fragen, was heisst für mich Bildung? Es ist seitdem immer ein Luxus sein. Das ist immer etwas, ich wollte Bildung haben, ich wollte an die Uni gehen, schon seit ich klein war. Und für mich habe ich das immer als Chance gesehen, die alle anderen nicht hatten, in eine gute Schule zu gehen.
Sie haben mit Kindern gespielt, auf der Strasse, im Hof, wo immer, wo ganz einen anderen Alltag hatten, wo eben nicht haben in die Schule gehen.
Ja, genau. Und das ist das Problem, das ich zum Teil hatte, weil ich gesehen habe, dass zum Teil Eltern nicht haben können Schule für ihr Kind zahlen konnten. Oder dass Kinder mir erzählt haben, dass sie das Jahr, in dem Jahr nicht in die Schule gehen konnten, weil der Bruder in die Schule gegangen ist, dass sie immer abwechslungsweise Schule besucht haben. Und das ist etwas, was mir dort schon irgendwie weh da hat, dass irgendwie die Kinder nicht die Chance hatten, in die Schule zu gehen. Wirklich das Minimale, wo jedes Kind braucht, eine Bildungschance, dass es nicht hat. Und das ist etwas, was mich immer auf Dauer bis jetzt immer noch beschäftigt. Weil ich sie gesehen habe und ich habe die Chance und die haben die Chance nicht gehabt.
Tamascha Bühler, Sie strahlen, wenn Sie von Bildung reden. Sie strahlen, wenn Sie von in die Schule gehen reden. Viele Schweizer Kinder würden das wahrscheinlich kaum verstehen. Aber lassen wir mal die Schweizer Kinder beiseite. Was ist für Sie so ein ganz wunderbares Schulerlebnis gewesen im Kongo?
Schulerlebnis im Kongo, das kann ich allgemein sagen. Ich kann den Wert von dem schwer formulieren. Man trifft andere Leute außerhalb von der Familie, weil die afrikanische Familie stark unter sich bleibt. Und der Austausch zu den anderen, also das habe ich wirklich geschätzt. Und man hat Kinder von allen möglichen Schichten getroffen. Weil man Uniformen anlegen musste, hat man gar nicht gesehen, ist es von der reichen Familie, von der armen Familie, ganz verschiedene Leute. Und ja, ich bin immer motiviert gewesen, neue Sachen zu lernen.
Was hat es bedeutet, Buchstaben kennenzulernen?
Es ist eine Chance. Das ist irgendwie, dass man weiterkommen im Leben. Mhm. Es hat schon einen Wert, wenn man lesen und schreiben kann. Weil zum Teil, wenn man sieht, in der Familie gibt es immer, also in Afrika gibt es viel so Familien, wo eine Person zuständig ist. Es funktioniert wie ein Staat meistens. Dass eine Person wie zuständig ist für, soll man sagen, für die Beziehungen nach außen. Es hat zum Beispiel einen Onkel, der alles regelt, wenn es um Formalität geht, geht man immer zu ihm. Und das sind irgendwie, es ist auch so ein Wert, wo man jemanden gibt, der kann lesen und schreiben. Mhm. Es ist auch Macht.
Macht durch Buchstaben, die 33-jährige Politikwissenschaftlerin Tamascha Bühler über ihre kongolesische Kindheit, über den grossen Abschied von dem Allem und den Neuanfang in der Schweiz, erzählt sie nach der Cesaria Evora mit Afrika Nossa. Afrika, 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 Afrika Ninja, Afrika Nossa.
Consciência já desanuviar, já chega a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor, já calma a dor, para viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, mãe África está a ser feliz um dia. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo, continente fecundo.
Dikantek Senegal akaber mane soreul. Sumuye bone nyari rew yi benle.
sama gente gi mangi ñaan yalla won mako afrika don ben rew ndax ya di suñu ya afrika 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 jama nga yelo jama nga fanan afrika 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 jama nga yelo te jama nga fanan Já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor, para viver na paz e na progresso.
África, África, África,
África minha, África nossa.
África, África, África,
berço de mundo, continente fecundo, tomo África, nani bolo de Japante, punho Japante, gana amdole, consama gente gui mangi nyan yala wan mako, África don benereu, nakhmodi sunyuya.
África, África, África,
yamanga yelo, yamanga ifana. Manga yelo te jamanga ifana
Africa sendu Africa
Africa minha Africa nossa
Africa sendu Africa
Africa minha Africa nossa
Africa sendu
DRS 1 am Sonntag Nachmittag im Menschen und Horizonte kommt heute die 33-jährige Tamascha Bühler zu Wort. Mit 15, wenn andere ein bisschen umhängen, hat Tamascha aus dem Kongo die ganze Familie verloren. Die Schweizer Entwicklungshelfer, die die Familie von der Tamascha unterstützt haben, müssen zurück in die Schweiz. Die Unruhe im Kongo sind anfangs 90er Jahre zu gross und zu gefährlich geworden. Die Schweizer Fachleute für Entwicklung haben angeboten, die bildungshungrige Tamascha mitzunehmen. Sie ganz allein. Wie hat sich der grosse Bruch mit allem Vertrauten angefühlt?
Es war nicht einfach, das zu gehen. Das ist klar, die ganze Familie verloren. Aber gleichzeitig, so wie selbstverständlich für die ganze Familie, man die andere geht, das ist irgendwie, das bringt uns allen etwas. Wenn die Tür aufgeht für ein Mitglied von der Familie, geht die Tür für alle anderen auf.
Mit anderen Worten, sind quasi wie auserwählt worden.
Ja, das wäre extrem so zu formulieren. Aber ich habe das auch so gesehen als Chance für mich und für die ganze Familie. Und diese Chance verpasst niemand. Ich habe gedacht, jetzt oder nie, bin ich mit ihnen gegangen und ja, so konnte ich am Anfang in der Schweiz bleiben. Ist nicht einfach gewesen, wegen Aufenthaltsbewilligung. Und darum haben wir das müssen regeln über Adoption mit 16. Dann ist es gegangen, dann konnte ich wenigstens in der Schweiz bleiben und Deutsch lernen, in die Schule gehen und ja.
Das ist nicht einfach gewesen, der grosse Kulturwechsel, der grosse Wechsel in ein Land, wo sie vielleicht vorher gar nie sich Gedanken darüber gemacht haben, wie lebt man dort, wie ist das Wetter, wie redet man dort, all das. Erzählen Sie über Ihre erste Erinnerung in der Fremde.
Also ich denke, meine ganz erste Erinnerung, als ich gekommen bin, ich habe mir nicht vorgestellt, dass es irgendwie draussen so menschenleer ist im Winter. Also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe einfach gewusst, ja, die Schweiz, die reiche Schweiz, in Anführungszeichen. Aber dass irgendwie draussen Menschen irgendwie niemand draussen ist, dass es kalt ist im Winter und dass man sich so einsam fühlt, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Es war schön, der Schnee gesehen und ja, ein anderes Wetter gesehen und andere Leute, auf einmal alle sind hellhäutig gewesen. Das ist das, aber die andere Seite, dass es so auf mich wirkt, ohne die Grossfamilie, mit dem, also auf das bin ich nicht vorbereitet gewesen. Mhm. Und das sind so mit traurigen Zeiten auch verbunden.
Sagen Sie mehr über die traurigen Zeiten.
Die traurigen Zeiten sind so mehr, wo ich in die Schule zum Beispiel gegangen bin, wo ich das Gefühl habe, ist einfach in einer anderen Welt, ist niemand da, wo man irgendwie, man geht heim, es ist nicht die grosse Familie da. Und man redet nicht mit jedem auf der Strasse, wie das so ist. Also man kommt nicht schnell in Kommunikation mit den Leuten und man fühlt sich einsam. Und das ist irgendwie die traurige Zeit, weil man ein Beziehungsnetz noch nicht aufgebaut hat. Und ich denke, das ist einfach für jeden immer der Moment, wo es am schlimmsten ist.
Sie sind 16-jährig gsi, eine Zeit, wo man noch zu den Pubertätsjahren zählt, wo sowieso für jeden jungen Mensch eine grosse Aufgabe ist, sich selber zu finden, zu spüren, wer bin ich, was kann ich, was möchte ich. Und zugleich noch konfrontiert mit all dem Neuem, all dem Fremden und, wie Sie sagen, auch dem Gefühl von der Einsamkeit. Was hat es geheissen, immer so auffällig sein, immer so anders sein, auf den ersten Blick schon erkennbar als nicht zugehörig?
Man muss immer schauen, wie man sich benimmt. Man muss aufpassen, dass man, wenn man schon sowieso auffällt, dass man irgendwie sich nicht so benimmt, so dass man noch mehr auffällt. Und es sind so Verhaltensweisen in der Schule, dass ich das Gefühl habe, wenn ich das mache, dann wird das stark fokussiert auf das, dass ich nicht dazugehöre. Also dann versucht man irgendwie, sich immer anzupassen. Und das ist das, was ich meinen Weg zur Assimilation genannt habe. Dass ich irgendwie, ich würde nicht sagen, Identität ignoriere, aber ich würde sagen, so wie versuchen, möglichst wenig aufzufallen.
Bis hin zur Selbstverleugnung.
Ich weiß nicht, ob es so weit gegangen ist, weil ich das Gefühl habe, wo es zu dieser Etappe gekommen ist, habe ich einen anderen Weg geschlagen. Und dann ist mehr der Weg auf meinen Integrationsprozess gewesen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist alles in der Schweiz schlecht. Jetzt alle Leute sind total daneben, die nehmen sich daneben in der Schweiz und nur das, was in Afrika ist, die ganze Idealisierung, ich habe angefangen, die ganze Kultur zu idealisieren und alles da schlecht zu finden. Das ist so wie die Gegenreaktion auf das gewesen, dass ich das Gefühl habe, ich mich müsse assimilieren. Und dann ist die andere Etappe langsam gekommen. Also für mich die richtige Etappe.
Was hatten Sie denn gebraucht, damit Sie nicht den Umweg müssten machen von Überanpassung und dann Schlechtreden von dieser neuen Kultur, bis Sie da den Mittelweg haben können finden?
Ich glaube, was mir viel geholfen hat, ist Beziehungsnetz. Ich habe Beziehungsnetz gehabt, nicht nur mit Leuten aus Afrika, sehr gute Beziehung mit Leuten aus der Schweiz. Und ich denke, das ist das, was viel, viel ausmacht. Dass man dort, wo man geht, dass man mit Einheimischen auch gute Beziehungen kann aufbauen. Das machen nicht so viele Leute, finde ich schlecht. Weil ich das Gefühl habe, dass man dort irgendwie Vertrauen auch irgendwie, man kommt der ganzen Kultur näher. Und wenn man schlechte Erfahrungen macht mit den Leuten aus dem Land, dann kann man das schneller revidieren. Gemeinsam mit den Einheimischen kann man die Person, mit der man schlechte Erfahrungen macht, irgendwie in eine bestimmte Schublade hinein tun. Und wenn man irgendwie nur mit den Leuten aus der eigenen Heimat ist, dann ist es schwierig, dass man irgendwie immer wieder revidiert. Darum habe ich das Gefühl gehabt, für mich ist das wichtig gewesen, der Beziehungsnetz, das ich hatte. Mit den Leuten aus Afrika, mit einheimischen Leuten, die mich sehr viel auch unterstützt haben, auch. Und das ist da, habe ich angefangen, so wie Mittelweg zu suchen.
Sagen Sie, was haben Sie denn angefangen, auf der Schweiz zu schätzen?
Also an der Schweiz oder an der Schweizer?
An der Schweizer.
An der Schweizer.
Und der Schweizerinnen.
Ich habe das Gefühl, was das, was ich nicht schätze, bei der Schweizer, ist das, was ich manchmal auch noch schätze. Also ich habe das Gefühl, dass Kontakt, dass in Kontakt zu kommen bei der Schweizer manchmal problematisch ist. Also, dass man irgendwie länger braucht, bis man jemanden näher kommt. Und ich habe immer das Gefühl, ich musste so wie immer den ersten Schritt machen, vor allem am Anfang. Ich habe zuerst mal Hochdeutsch gelernt, ich habe lange Hochdeutsch geredet und dann habe ich für mich entschieden, für meinen Integrationsprozess, Schweizerdeutsch zu lernen. Weil ich das Gefühl habe, es sei einfach, Leute auch einheimische Nähe zu kommen. Und dann habe ich herausgefunden, es ist nicht nur die Sprache, die Schweizer sind einfach so, dass es länger braucht. Aber das Positive daran, was ich jetzt schätze, jetzt bei dem, ist, dass wenn es wirklich zu einer Freundschaft kommt, dass es irgendwie verhebt. Es bleibt nicht an der Oberfläche. Wo irgendwie in anderen Kulturkreisen das Gefühl, es kommt schon schneller zu Kontakt, aber es heisst nichts.
Mhm. Sie haben etwas geschafft. Es gibt auch Integrationstheorien, die sagen, wenn Menschen erst mit 15, 16, 17 ins neue Land kommen, ist die Integration extrem erschwert. Was haben Sie, was andere nicht haben? Sie sind ja ganz erfolgreich integriert.
Ich habe das Gefühl, es braucht schon bestimmte Sachen, damit es gelingt, vor allem wenn man ohne Familie da ist. Ich denke, es ist wichtig, zuerst mal Wille selber und Motivation, weil ohne das bringt sowieso nichts. Aber äußerliche Hilfe ist auch wichtig, vor allem von den Einheimischen, die einen unterstützt, die für einen da ist. Das habe ich gehabt und das ist auch wichtig. Gesund einfach Beziehungsnetz mit Einheimischen, aber auch, dass man die eigene Kultur kann pflegen kann. Wenn man da in ein Gleichgewicht kommen kann, ich glaube, das macht den Weg viel einfacher.
Erzählen Sie eine Geschichte von einem Einheimischen, sprich von einem Schweizer oder einer Schweizerin, wo Ihnen in einer ganz bestimmten Situation, in einem ganz bestimmten Moment wesentlich geholfen hat, anzugehen in dieser Fremde.
Ich denke zum Beispiel dort, wo ich im Gymnasium war, wo ich das Gymnasium verlassen musste, ein Jahr vor dem Ende. Die ist die Welt für mich zusammengebrochen. Und dort hat mir meine damalige Deutschlehrerin geholfen, ein Jahr oder zwei Jahre noch in eine Privatschule zu gehen und die eidgenössische Matur zu machen. Ich hätte ohne sie das gar nicht machen können. Und das ist eine Person, die für mich sehr wichtig ist, bis jetzt immer noch. Und das ist eine einheimische Person, die mich unterstützt. Und das ist nicht nur, dass sie mir Deutschkurs noch gegeben hat bei ihr zu Hause. Sie war immer da und sie hat mich auch moralisch unterstützt. Ich glaube, sie hat, ich weiss nicht, ob ich Matur gemacht hätte ohne sie.
No shoes upon my feet to share with you the last bite of bread I had to eat.
I would swim out to save you in your sea of broken dreams. When all your hopes are sinking, let me show you what love means.
Love can build a between your heart and mine. Love can build a bridge.
Don't you think it's time?
Don't you think it's time?
I would whisper love so loudly every heart could understand that love and only love can join the tribes of man.
I would give my heart's desire so that you might see.
The first step is to realize that it all begins with you and me.
Don't you think it's time?
think it's time.
Cher, Chrissy Hynde und Nanny Cherry zusammen mit Love Can Build a Bridge auf deres Eins. Menschen und Horizonte mit der Tamascha Bühler. Eine studierte Politikwissenschaftlerin und Integrationsspezialistin, eine 33-jährige Frau, verheiratet mit einem Schweizer, eben einem Herr Bühler. Eine Frau, die jetzt so etwas wie eine Halbzeit hat. Sie lebt jetzt nämlich gleich lange in der Schweiz, wie sie im Kongo gelebt hat. Gut 16 Jahre in Afrika und gut 16 Jahre in der Schweiz. Wo steht sie denn jetzt? Das hat Cornelia Cassis von ihrer Welle wissen.
Das ist jetzt ein Moment, wo ich mich wieder muss fragen, was heisst das jetzt für mich, wenn man irgendwie, wo ich auch immer können sagen, ja, ich bin 14 Jahre in Kongo gsi und wenige Jahre da, das war immer einfacher gsi. Oder 16 Jahre dort, 16 Jahre da, bin ich so wie zwischendurch. Aber jetzt kommt eine neue Etappe, wo ich länger da bin. Und dann habe ich irgendwie so das Gefühl, ich müsste so wie alles wieder revidieren. Stimmt das für mich? Ist das wirklich das, was ich will, dass ich wirklich da lebe? Oder findet vielleicht ein Reintegrationsprozess statt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste so wie wieder zurück irgendwie können, jetzt vielleicht dort eine Arbeit suchen? Oder wieso bin ich jetzt länger da als dort? Will ich länger da bleiben? Was gefällt mir da mehr da als dort? Was kann ich noch behalten? Und das sind so Fragen, die sich anfangen zu stellen, bevor man so wie weitergeht.
Viele Fragezeichen und auf die Fragezeichen braucht es jetzt wieder persönliche Antworten.
Genau.
Neue Standortbestimmung. Mhm. Sie haben Politikwissenschaft studiert, Sie haben Publizistik studiert, Sie haben Völkerrecht studiert und arbeiten jetzt im Kanton Luzern, zmitscht in der Schweiz, im Herzen
genau.
der Schweiz, auf der Integrationsstelle. Mit anderen Worten, Sie haben nicht nur etwas am eigenen Leib erfahren, sondern Sie machen jetzt etwas auch zu Ihrem Beruf. Wie sieht der berufliche Alltag auf deren Integrationsstelle aus? Für was sind Sie da zuständig?
Bei der Integrationsstelle bin ich 80% angestellt. Ich bin zuständig für den ganzen Bereich Integrationsförderung, das heisst Begutachtung von den Integrationsprojekten. Ich bin auch noch zuständig für den Anlass Begrüßungsveranstaltung für Neuzuziehende, also Neuzuziehende Schweizer und Nicht-Schweizer. Irgendwie, dass sie gut informiert werden, vor allem die erste Information, wenn man kommt, sehr wichtig und versuche das irgendwie so auch zu organisieren, auch mit Apero, Stadtrund, Rundgang und alles, was dazu gehört. Für das bin ich zuständig. Ich bin auch zuständig für den ganzen Bereich Integrationskurse, für die Leute, die sich einbürgern lassen wollen. Also in Zusammenarbeit mit der Caritas Luzern tue ich die Kurse koordinieren. Und ich bin auch noch zuständig für die Vernetzung der afrikanischen Akteure, weil meine Chefin das gesehen hat für sie auch als Möglichkeit, die ganze Vernetzung der afrikanischen Akteure in Gang zu bringen, weil sie eine Person hat, wo ich einen Hintergrund hat, auch einen Zugang zu der Gemeinschaft, weil Zielgruppenerreichung das Problem immer ist im Integrationsbereich.
Die haben vorher gesagt, als Jugendliche neu in der Schweiz haben sie probiert, möglichst nicht aufzufallen, möglichst angepasst zu sein. Wenn man schon äußerlich auffällt, wenigstens im Verhalten nicht aufzufallen, haben gesagt, das ist Assimilation.
Mhm.
Was ist der Unterschied zwischen Assimilation und dem, was ich jetzt mache, Integration?
Also ich denke, Assimilation geht schon richtig, dass man sich auf die kulturellen Werte von der Aufnahmegesellschaft, dass man sich auf das mehr orientiert, dass man irgendwie schaut, welche Werte gelten in dieser Gemeinschaft und dass man versucht, die Werte so wie für sich aufzunehmen und nach denen zu leben. Und die eigenen Werte oder die eigenen kulturellen Werte so wie in den Hintergrund. Einfach damit es für die Aufnahmegesellschaft eigentlich stimmt.
Ja.
Das ist das. Und Integration hat wirklich mit dem zu tun, dass man bei der Aufnahmegesellschaft sieht, was gilt dort, was ist wichtig für die Leute dort und was bringe ich selber mit. Dass man versucht, irgendwie so wie den Mittelweg zu finden.
Sie haben selber ja Ihre verschiedenen Etappen von dieser Findung vom Mittelweg geschildert. Wie können Sie jetzt heute als Profi den unterschiedlichsten Menschen, die Ihnen in diesem Integrationsprozess ein Stück weit anvertraut sind, helfen, genau diesen Mittelweg zu finden?
Also ich würde mal zuerst mal sagen, Sprache, das ist sowieso Es wird auch vom Bund jetzt bestimmt. Sprache ist wichtig, das stimmt. Sprache, es ist die grösste Barriere zuerst mal, aber es ist nicht nur fertig mit Sprache. Und man muss es einfach nicht auch nacheinander machen, man muss es parallel machen. Das heisst, die sprachliche Integration und gleichzeitig auch die gesellschaftliche Integration. Das heisst, Leute von der Schweiz auch kennenlernen, die Hemmschwelle abbauen, dass man offen ist gegenüber anderen kulturellen Werten. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man sich irgendwie mit dem Land, in dem man lebt, auch sich verbunden fühlt, ohne dass man irgendetwas von seiner eigenen Wurzel verliert. Das ist irgendwie der Weg.
Tönt nach einem Kunststück.
Es tönt schon so, aber ich finde, das ist auch ein guter Weg, ein schönerer Weg, immer der Mittelweg.
Sie haben auch ganz, wenn man so Integration sagt, denkt man, das bedeutet für alle das Gleiche. Ob jemand jetzt aus dem Kosovo kommt oder jemand aus Afrika oder jemand aus einem asiatischen Land, ist dann aber doch noch einmal bei Lichte besehen wohl etwas anderes. Jetzt haben Sie unter anderem gerade afrikanische Menschen besonders im Blick. Was würden Sie sagen, was sind so typische kulturelle Missverständnisse zwischen den Einheimischen, also den Schweizerinnen und Schweizer, und den afrikanischen Menschen mit der Migrationserfahrung?
Also ich würde sagen, weniger jetzt Missverständnisse, aber ich würde mir sagen, es sind so Aspekte, wo kulturelle Unterschiede auftauchen, wo nicht unbedingt zu Konflikten führen oder Missverständnisse, aber wo verhindert, dass die Leute näher kommen oder dass sie sich besser verstehen.
Erzählen Sie.
Ich denke zum Beispiel die Erziehung, Rolle von Autorität oder Alter. Also das irgendwie, Erziehung, ich habe das jetzt so von der Schweiz gelernt, ein Kind muss eine Beziehungsperson haben, die Eltern erziehen. Aber ich bin auch so aufgewachsen, dass alle erziehen. En Afrique, c'est toute la communauté qui éduque. Also alle müssen erziehen, damit das Kind gesund aufwachsen kann, dürfen das Kind nicht nur eine Bezugsperson haben. Das Kind muss irgendwie die Möglichkeit haben, dass viele Leute sich in seine Erziehung einmischen. Und es kann Konflikt schaffen, wenn irgendwie Ältere eingeladen werden beim Schulpsychologen, dass man das irgendwie sagt und die Mutter denkt, ja, ich habe mit 3-4 Leuten, wo das Kind kann kommen. Und ich denke, das sind so Sachen, wo man vielleicht den Hintergrund sollte haben, dass das wichtig ist. Also, und dass viele Sachen zum Beispiel auf Beziehungsebene aufbaut. Also, viel informell, viel, wie man miteinander auskommt. Dass man das weiss. Und dann versteht man sich einfacher. Kommunikation ist einfacher.
Als wenn es über Formular und Fragebogen und schriftliche Verträge
Wenn kommt. Es zu formell, ich denke auch in Afrika läuft alles manchmal extrem bürokratisch, aber schlussendlich ist wichtig Beziehungen. Es ist so wie bei den Institutionen auch. Die Leute schauen nicht, welche Institution hat für mich etwas gemacht, sondern welche Leute. Ich denke zum Beispiel, wenn Caritas etwas für 3 Flüchtlinge aus Afrika mal gemacht, eine gute Beratung, dann ist es mehr fokussiert auf die Leute, die das gemacht haben.
Und nicht auf Caritas.
Nicht auf Caritas. Ja. Also irgendwie, Personenvertrauen ist wichtiger als Systemvertrauen.
Thank you.
Menschen und Horizonte auf der Seins mit der Tamascha Bühler, eine Frau aus Afrika, eine junge Frau mit viel Wille, viel Fliss und viel Disziplin. Sie hat es geschafft, sich bei uns zu integrieren und sie schafft dafür, dass andere aus anderen Ländern das eben auch schaffen. Erlebt sie offenkundigen oder versteckten Rassismus bei uns?
Ausgesprochener Rassismus weniger. Wenn ich den ausgesprochenen Rassismus erlebt habe, habe ich es sofort irgendwie können vergessen. Weil es für mich, also dass jemand mir im Bus mal Neger gesagt hat oder Schokikopf gesagt hat, das ist etwas, was so wie klar ist und so tief ist vom Niveau her, dass ich das sofort in die unterste Schublade reingetan habe. Aber wenn es irgendetwas ist, wo mir das Gefühl hat, mit dieser Person habe ich irgendwie eine Beziehung aufgebaut und ich spüre, dass irgendwie Abwehrreaktion da ist oder dass irgendwie so, dass man meine Fähigkeit vielleicht nicht geschätzt wird aufgrund von meinem kulturellen Hintergrund. Das sind so Sachen, die einen unsicher machen. Das ist schwieriger, noch mit dem umzugehen. Man spürt, etwas ist da rum, aber man kann es wirklich nicht hundertprozentig sagen. Aber trotzdem ist immer noch der bessere Weg, denken, dass man denkt, der Mensch hat irgendwie ein Problem und dass man das nicht so schnell auf Hautfarbe zurückzieht, weil es bremst.
Sie sind Akademikerin, schöne Frau, schwarze Frau. Haben Sie das Gefühl, in Ihrer beruflichen Kompetenz müssen Sie immer dafür kämpfen, dass Sie etwas können, etwas wissen, etwas studiert haben? Werden Sie vielleicht in eine andere Ecke gebracht, immer wieder?
Ich glaube, jetzt nicht mehr. Also ich habe das, ich glaube, in der Schulzeit mehr gehabt, ich habe das mehr gehabt nach der Uni. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man in den Beruf so wie reinkommt, hat man so wie die erste Anerkennung. Also weil ich denke, Integration hat für mich auch mit Partizipation zu tun. Die Sprache, das ist der erste Weg und dass man eine Arbeit hat, ist der erste Weg. Und ich denke, dass ich mich als Teil von der Gesellschaft fühle. Dass ich das Gefühl, ich leiste etwas, was wert ist für die Gesellschaft. Und das gibt mir Anerkennung und das Gefühl, jetzt, ich muss nicht mehr beweisen.
Wenn Sie jetzt an alle afrikanischen Mitbewohner im Kanton Luzern zum Beispiel denken, die, die Ihnen so begegnen auf der Integrationsstelle. Mit was für Vorurteilen kämpfen afrikanische Leute in der Schweiz?
Also in Luzern weiß ich, dass die Afrika einen schlechten Ruf haben. Darum finde ich das auch gut, dass dort etwas gemacht wird von der Integrationsstelle. Es ist so, dass viele einfach kontrolliert werden auf der Strasse. Und das ist das, was für viele Leute auch den Weg schwer macht, sich irgendwie als Teil von der Gesellschaft zu fühlen. Das ist das. Und dass man immer, man sieht einem an, dass man nicht dazu gehört. Also von dem her ist das so wie immer Barriere immer automatisch da, als wenn jemand aus Ex-Jugoslawien zum Beispiel kommt. Das ist da, dass man irgendwie gegen die Vorurteile, die rum ist, irgendwie latent, immer muss so wie kämpfen.
Also die Männer sind faul und dealen mit Drogen und die Frauen kaufen teure Kleider und arbeiten im Sexgewerbe. Das ist ja ganz krass
und
gesagt.
Sind irgendwie abhängig von einem Mann, das kann auch sein, von einem Schweizer Mann. Das ist irgendwie die Sache, die latent ist, wo man eigentlich nicht so thematisiert, dass das das Problem ist, dass die Vorurteile vorhanden sind. Und jeder läuft so wie mit dem um. Und es gibt Leute, die die Vorurteile im Kopf haben, aber es wird nicht so thematisiert. Und ich denke, es wird so langsam Zeit, dass man das irgendwie das thematisiert wird, dass nicht alle so sind, dass es nur ein kleiner Teil, wo dealt, ein kleiner Teil, wo in der Prostitution und dass viele Afrikaner auch etwas gegen die Leute haben und es hat mit Afrika als Kontinent nichts zu tun. Also.
Sie kennen andere Zahlen, Sie kennen Zahlen von afrikanischen Menschen in der Schweiz, wo absolut Hochleistung vollbringen.
Zum Beispiel wie das 25% Afrikaner in der Schweiz gibt, wo akademische Abschluss haben. Das wissen viele Leute, weil viele sind einfach im anderen Bereich tätig, weil ihre Diplome nicht anerkannt wird oder weil sie Mühe haben, den Zugang zu finden auf dem Arbeitsmarkt. Und dann hat man einfach das Gefühl, ja, sie arbeiten einfach meistens in der Küche, die arbeiten einfach auf der Strasse.
Jetzt haben wir ganz viele wichtige Integrationsgedanken gesagt, ganz viele Vorurteile ein bisschen zurechtgerückt. Gehen wir mal wieder zu Ihnen als Person, zu einem ganz wichtigen Bereich, nebst Schule, nebst Lernen, nebst intellektuell erfolgreich sein, nebst Arbeit ist Liebe, ganz ein wichtiger Bereich. Sie sind 33, Sie sind seit wenigen Jahren verheiratet mit einem Schweizer. Erzählen Sie über Ihre Liebesgeschichte.
Wir sind jetzt 5 Jahre verheiratet und wir sind schon 14 Jahre oder 13 Jahre zusammen. Und alle haben immer lang gewartet, bis wir heiratet und irgendwann haben wir geheiratet. Und das ist auch das, was ich erzählt habe mit Integration, findet auch im Paar, im Ehepaar statt. Das heisst, es sind viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist aufgrund von seinem kulturellen Hintergrund verhält es sich so. Und er weiß auch, dass es aufgrund von meinem kulturellen Hintergrund, dass ich mich so entsprechend auch verhalte. Und dass wir viel kommunizieren auch über das, dass wir so wie eine Grundlage haben. Also manchmal gibt es schon die grosse Diskussion darüber.
Machen Sie ein Beispiel, ein ganz alltägliches, ganz privates.
Ich denke, ein Unterschied ist zum Beispiel, dass man die Familie, die Familie, die man hat, also wo ich denke, meine Familie im Kongo, dass man sie auch materiell unterstützen sollte. Und dass es für viele dann nicht so wie selbstverständlich ist, weil man hat das Gefühl, oder irgendwie, ja, der kann da arbeiten, der kann noch selber etwas machen, der ist noch stark genug, der ist noch jung. Aber dass man sich nicht vorstellen kann, dort ist eine andere Welt. Also irgendwie Arbeitslosigkeit bedeutet dort auch nicht das Gleiche wie da. Wenn man nichts hat, hat man wirklich nichts. Und dass man sich so automatisch so unterstützt in der Familie, ich glaube, das ist etwas, wo man das immer wieder so wie erkläre. Ich muss das auch immer wieder erklären.
Also Ihre Mann findet das manchmal schwierig, dass Sie Teil von Ihrem Lohn nach Afrika schicken.
Jetzt findet er das gut. Und ich habe das Gefühl, wenn man so viel voneinander lernt, kommt das so wie dazu. Vom Lauten austauschen, ich habe das Gefühl, ich werde wie er wird wie ich.
Also was haben Sie denn müssen lernen über Schweizer Vorstellung von Liebe, Schweizer Vorstellung von Familie, Schweizer Vorstellung von Frau und Mann sein?
Also ich denke irgendwie, dass man sich nicht nur auf Familie muss konzentrieren, dass man einfach uns auch etwas können leisten, in die Ferien zu kommen, auch wenn es ein bisschen teuer ist. Nicht, dass ich muss denken, oh ja, aber ich habe da Leute in der Familie, wo es schlecht geht, wieso muss ich da irgendwie in einem Hotel gehen, wo die Tür kostet. Das habe ich einfach so müssen lernen, dass ich auch zufrieden müsste sein, dass ich auch für mich müsste schauen und dass ich nicht schlechtes Gewissen wegen dem müsste haben. Das habe ich irgendwie von ihm gelernt. Ich habe es schön gefunden, wie er Sachen geniesse einfach für ihn, ohne egoistisch zu sein.
Sie kennen sich schon viele, viele Jahre.
Ja.
Sie sind seit 5 Jahren geheiratet. Was haben Sie für gemeinsame Pläne?
Also wir haben noch lange Zukunft zusammen. Und ja, dass wir gerne Kinder miteinander haben wollen. Und wir sind einfach jetzt da in der Schweiz. Man weiß nicht, was nachher kommt. Aber dass wir eine Familie zusammen gründen können und möglichst lange zusammenbleiben.
Ein Wunsch, der alle kulturellen Grenzen sprengt. Heute haben wir im Menschen und Horizonte Tamascha Bühler ein bisschen kennengelernt. Cornelia Cassis ist mit ihr ins Gespräch gekommen. Sie können auch eine CD von dieser Sendung bestellen, immer in der Woche nach der Sendung, während der Bürozeiten, also ab morgen Morgen am 8. Uhr, unter deren Nummer 0848 840 800 0848 840 800. CD kostet 32 Franken. Nächsten Sonntag dann ein Porträt vom Robert Hotz. Der Zürcher Jesuit Robert Hotz ist Dozent für Russisch, Politologie und Theologie. Er ist aber auch Journalist und pendelt mit verschiedensten Aufgaben zwischen Lemberg in der Ukraine und Zürich. Das dann nächsten Sonntag im Menschen und Horizonte von 2 bis 3 hier auf DRS1.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.